Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Schauspiel, du hast das eine Jahr in der Lesung einen Eindruck davon bekommen, was für ein
das ist eine parallele Tragödie,
kann man so sagen.
Eva Ruth Bemmem, ich habe schon gesagt, ist Übersetzerin aus dem rumänischen Schwerpunkt
Rumänien.
Eva, also Rumänien ist ja das Gastland, das wird jeder, der hierher gekommen ist, auch schon wissen. Du hast für diesen Schwerpunkt sehr viele Rumänen übersetzt, einige Rumänen übersetzt. Caragiale ist der Klassiker, würde ich natürlich sagen, als sein Verleger. Wie würdest du das auch im Verhältnis zu den anderen Büchern, die du übersetzt hast, bewerten? Was macht Caragiale besonders im Gegensatz zu, oder nicht im Gegensatz, aber so im Reigen der ganzen Rumänen, die hier vorgestellt werden, der deutschen Übersetzung von rumänischen Autoren?
Also natürlich ist Caragiale unanzweifelbar der Klassiker, der größte, der wunderbarste rumänische Autor, der jetzt hier vorgestellt wird, aber über den man auch überhaupt sprechen könnte. Also es gibt ja noch einen Lyrikerkollegen von ihm, aber dem hat er auch die Frau geklaut und das ist auch richtig so. Caragiale war toller. Natürlich gibt es noch andere tolle Autoren, das will ich jetzt damit gar nicht sagen. Die haben das Pech, dass sie noch leben und noch nicht so berühmt sein können. Also Caragiale hat einfach ein Riesenwerk. Es sind 5 dicke, dünnseitige Bände, die ich zu Hause hatte und daraus in langer, genussvoller Lektüre Texte ausgewählt habe. Ich finde, es sind immer noch zu wenig, aber mehr durfte ich nicht.
Ganz lustig ist, dass wir uns vorher, gerade eben davor nochmal ausgetauscht haben, wie es überhaupt zu diesem Projekt kam und ich der irrigen Annahme war, dass ich dir Caragiale vorgeschlagen hatte, du mich dann aber korrigiert hast, dass du mir Caragiale vorgeschlagen hattest. Letztendlich war es so, dass ich von jemand anderem schon von Caragiale gehört hatte, schon in die alten Übersetzungen reingelesen hatte und dann, so ist das eigentlich das fruchtbarste und die glücklichste Fügung, du mir Caragiale, also du quasi auf fruchtbaren Boden bei mir stießest, als du mir dann Caragiale vorgeschlagen hast. Das ist die korrekte Formulierung. Wieso hast du mir Caragiale vorgeschlagen? Kannst du das sagen?
Also ich habe es ja eben schon gesagt.
Nein, aber wieso hast du es mir vorgeschlagen?
Genau, natürlich, weil ich weiß, dass du im Gegensatz zu anderen Verlagen, also ich habe Caragiale, liebe ich natürlich schon länger und habe auch mal versucht, Theaterstücke an den Verlag zu bringen und mal wurde mir gesagt, die sind ja alle schon übersetzt und die Verlage wissen eben nicht, dass man es eigentlich nochmal neu übersetzen müsste. Du wusstest das und in deinem Verlag widmest du dich einfach eben den Klassikern und das war für mich der Anlass, dich zu fragen, natürlich, weil ich wusste, du würdest nicht sagen, kommen Sie mir nicht mit alten Klamotten.
Mit einem toten Klassiker. Normalerweise ist das ja das Totschlagargument, warum man es ablehnt. Dein Weg zu Caragiale war aber, du beschreibst das in dem Nachwort auch, war ja kein ganz einfacher. Also auch der war kein, es war kein direkter Weg zu Caragiale oder kein direkter Weg zur Caragiale-Liebe. Vielleicht kannst du beschreiben, wie dein Erstkontakt zu Caragiale ablief.
Also am Beginn meines Rumänisch-Studiums haben mir Kommilitonen, die irgendwie aus Rumänien kommen, haben mir Caragiale empfohlen als den tollsten, lustigsten und witzigsten Autor Rumäniens und haben mir, also ich konnte noch nicht genug Rumänisch, haben mir eine deutsche Übersetzung seiner Theaterstücke gegeben und ich habe das so mit großen Augen aufgeschlagen, gelesen und wurde immer verkrampfter, weil ich das nicht lustig fand und auch nicht interessant. Es war so ein bisschen irgendwie provinziell, also mittellustig und war irgendwie enttäuscht und habe dann auch nicht mehr so große Gespräche über dieses Thema gesucht. Und erst als ich dann genug Rumänisch konnte, um selber zu lesen, dachte ich, oh, das ist aber hier ganz anders, als ich dachte. Und nämlich sehr fein. Und darin liegt natürlich auch das Schwierige für einen Übersetzer, diesen eigentlich sehr feinen Humor zu treffen, weil es ist kein Humor, wo man brüllend mit Tränen in den Augen aus dem Raum geht.
Es ist, also mein Erstkontakt zu Caragiale war letztlich dann natürlich auch über diese nicht ganz gelungenen älteren Übersetzungen oder diese veralteten Übersetzungen. Mhm. Aber also trotz der ältlichen Übersetzungen spürt man irgendwie was von dem Geist und mir war relativ schnell klar, auch nachdem du mir das dann auch vorgeschlagen hattest, dass da noch mehr drin sein muss.
Aber du hast Prosa-Übersetzung gelesen.
Ich hatte Prosa-Übersetzung.
Ich habe mit den Stücken angefangen.
Nein, die Stücke habe ich gar nicht erst ausprobiert. Vielleicht, um Caragiale noch ein bisschen genauer vorzustellen, Er ist wirklich ein sehr toter Klassiker. Er ist eines der ältesten Bücher, die ich verlegt habe. Caracciolo ist 1852 geboren und 1912 in Berlin gestorben. Er hat die letzten 8 Jahre seines Lebens, glaube ich, in Berlin gelebt. Man kann sagen Exil, wobei beim Exil heutzutage andere Assoziationen, glaube ich, aufgerufen werden als das Exil, in dem Caracciolo lebte. Er floh schon vor Rumänien, aber er floh nicht vor politischer Gewalt, sondern er floh, weil er die Rumänen nicht mehr aushielt, oder? Kann man so sagen, weil er Rumänien nicht mehr aushielt?
Ja, da gibt es ja geteilte Meinungen. Also ich tendiere auch dazu, dass er die Nase voll hatte. Also er hatte sehr viele Feinde, einfach weil er auch jemand war, der Fronten schuf.
Vielleicht können wir das am besten auch anhand einer Lesung jetzt verdeutlichen, was genau das Lustige, ich hoffe, es kommt rüber, und was aber auch das Unbequeme an Caracciolo war, weil er ja, wie du sagtest, sehr viele Feinde hatte, die hatte er bestimmt auch wegen seiner Texte. Er hat auch als Journalist viel gearbeitet, also etliche dieser Texte, die in diesem Band abgedruckt sind, sind in journalistischen Zusammenhängen entstanden. Er hatte eine eigene Zeitschrift, daher kommt der Titel.
Genau, Moft, Humbug.
Humbug, und er teilte in alle Richtungen aus, vielleicht kann man das so sagen. Also er ließ eigentlich an niemandem, ein gutes Haar vielleicht schon, aber er ließ niemanden uneingeschränkt gelten. Aber vielleicht steigen wir in den Text ein, damit Sie wissen, worüber wir reden.
Ja, Manco. Im Allgemeinen ist ein Luftkurort ein mehr oder weniger malerischer Ort, wo man sich bis zur Erstickung langweilt, falls man nicht tanzen kann, und abends den Staub im Ballsaal des Kurhauses einatmet. Diesen Sommer, ich war abgeurteilt, einen Monat lang gute Luft zu atmen, auch wenn ich nicht tanzen kann, hatte ich das Glück, mir gemeinsam mit einem sehr seltsamen Menschen, einer Art Besessenen, die Zeit zu vertreiben. Und ich wäre unaufrichtig, würde ich behaupten, ich hätte sie mir schlecht vertrieben. Es ist wahr, am Ende, ein paar Tage bevor wir uns trennten, fing er an, mich zu ermüden mit so viel, wie soll ich sagen, mit so viel Dummheit. Aber jene 2-3 Wochen zu Anfang, ich weiß gar nicht, wie sie vergingen, so interessant erschien mir dieser Mensch. Zuvor, das war ein sehr anständiger Mensch, ein Ungar. Für einen gemeinen Rumänen wie mich, also einen nicht außergewöhnlichen Rumänen, finden sich auch unter den Ungarn sehr anständige Menschen. Ich will also sagen, ein noch so gemeiner Rumäne unterscheidet sich darin sehr von den dummen Ungarn, davon gibt es auch bei den Ungarn viele, die nicht imstande wären zuzugeben, dass es auch unter den Rumänen anständige Menschen gibt, außer den abtrünnigen Rumänen im ungarischen Königreich, die dort für anständigere Menschen gehalten werden. Obwohl ich mit meinem Ungarn immer zusammen am Toplito saß, so sagt man auf Ungarisch für Table d'Hôte, obwohl wir uns tagsüber immer auf der Promenade auf Ungarisch trafen und obwohl ich ihm von meiner Seite kommunikativ wie jeder gemeine Rumäne dauernd Anlass gab, uns kennenzulernen, war es unmöglich, ihm näher zu kommen. Instinktiv merkte ich, ich stieß ihn ab. Ich hatte den Fehler begangen, bei Tisch auf Rumänisch das Wort an ihn zu richten. Er, ein höflicher Mensch, antwortete recht streng: Nem erte krem sepen. Also, ich verstehe nicht, bitteschön. Ich begriff, welchen Fehler ich begangen hatte, und mit dem unbedingten Wunsch, ihn kennenzulernen, auf der anderen Seite begreifend, an welcher Schwäche der gute Mann litt, erdachte ich eine strategische Herangehensweise, die mir glückte. Eines Morgens, als wir uns miteinander zum Kaffee setzten und nachdem ich ihn schön gegrüßt hatte, sagte ich auf Ungarisch zu ihm: Guten Morgen, bitteschön. Und als er mich hörte, verwandelte sich der Mann, wo er gestern finster mit den Blicken Richtung Teller dagesessen hatte, strahlte er jetzt kameradschaftlich aus seinen Augen. Mit einem herzlichen Lächeln fragte er mich in seiner Sprache: Aber kann der Herr denn Ungarisch? Ich antwortete ihm, ich hätte ein wenig gekonnt, als ich Kind war. Ich verstünde jetzt noch etwas, aber ich hätte fast ganz das Sprechen verlernt. Dann, auf gut Glück, ich versuchte es, fuhr ich fort, auf Französisch zu reden. Wie leid es mir tue, dass ich, da ich nicht unter Ungarn leben könne, diese schöne Sprache hätte vergessen können, welche mich an meine Kindheit erinnere und die zu hören mir so große Freude bereite, vor allem in kultivierter Gesellschaft oder von der Kanzel oder im Theater. Mein guter Mann erwies sich als ein besserer Kenner der französischen Sprache, als ich es war, und von diesem Moment an waren wir einen Monat lang unzertrennlich. Meine Strategie hatte gegriffen. Ehrlich gesagt war sie nur zur Hälfte frech, nur was mein Bedauern betraf, dass ich nicht unter Ungarn hatte leben können. Was die Sprache anging, war es nur ganz wenig übertrieben. Und ich kenne viele gebildete Siebenbürger Rumänen derselben Meinung, die sehr schön Ungarisch sprechen, so wie viele gebildete Ungarn gern sprechen können würden. So näherten wir uns einander und freundeten uns an. Und es tut mir nicht leid darum. Ich konnte von nahem das sonderbare Phänomen der seelischen Höchstanspannung studieren, wie also eine gute Regung des Menschen, sobald sie eine Grenze erreicht, schädlich werden kann, wie eine über eine bestimmte Linie hinaus gezerrte Tugend beginnt, ein echtes Manko zu werden. Mein Ungar, wirklich ein anständiger Mensch und intelligent und gebildet, war ein solcher Fall. Er spannte den Bogen des Patriotismus über das Höchstmaß an Elastizität hinaus. Und wenn sein ungarisches Herz redete, musste seine menschliche Urteilskraft schlafen gehen. Es gab für sie nichts mehr zu sagen. Wie viele Wunderlichkeiten habe ich in diesen 4 Wochen gehört, die dem patriotischen Herzen des Ungarn entsprangen? Kann ich mich an alle erinnern? Ein paar wenige werden genügen, um dem Leser eine Ahnung vom geistigen Manko meines Luftkurgenossen zu geben. Also, zuerst einmal, der Ungar braucht keine andere Kultur als die ungarische. Mehr noch, jeder Einfluss einer fremden Kultur, vor allem einer europäischen, ist dem Ungarismus wahrhaft unzuträglich. Daher müssen alle Ansätze von Kontakt mit einem Einfluss unungarischer Zivilisation entmutigt, verurteilt, sogar bestraft werden, wenn nötig mit Mitteln der Gewalt, sei es im öffentlichen Bereich, sei es im privaten. Die Sprache, nur die nationalungarische. Literatur, nur die nationalungarische. Kunst, nur die nationalungarische. Wissenschaft, ebenso. Schlussendlich Idee, Arbeit, Erfindung, Geist, Geisteskraft, Schnaps, Wein, Käse, Paprika, Tänze, Kostüme, Rinder, Kapital, Menschen, Heilige Gott und so weiter, alles ebenso. Und dann, der Ungar fürchtet sich vor niemandem auf dieser Erde. Gegen die ganze Welt kämpft der Ungar ungerührt und siegessicher. Denn er hat Vertrauen zum Gott seiner Ahnen. Denn der Ungar wird auf ewig nicht verlöschen. Aber da gibt es ein Dennoch. Dennoch, der Ungar ist unglücklicherweise von Fremden überrannt. Von Deutschen, Juden, Slawen, Zigeunern, Levantinern, vom Germanismus, vom Französismus, vom Pessimismus. Nun ja, alle möglichen Gegner, die ihn zerstören können. Und das versteht sich, wenn der Ungarismus einmal zerstört ist, wird er nicht mehr existieren. Und wenn der Ungarismus nicht mehr existiert, dann wird die Welt stillstehen. Die Erde wird sich nicht mehr drehen. Die Sonne wird verlöschen. Universaler Kataklysmus. Aus ist's mit der Menschheit. Bis zum Aber dennoch hatte mein Ungar eine gewaltige Gestik und eine donnernde Stimme. Vom Aber dennoch an gewann er an liebliche Haltung und die Tongebung wurde sanft. So ließ er mich meinen Erholungsmonat auf sehr angenehme Weise verbringen. Ein paar Abende bevor wir uns trennten, als er begann, mich zu langweilen, sprach er zu mir über die ungarische Trikolore mit einem wirklich erhebenden Schwung. Er sagte, er würde freudiger und mit größerem Appetit eine in die ungarische Trikolore gewickelte Seife essen, als einen in einfaches weißes Papier gewickelten Käse. Aber im Übrigen ein sehr anständiger Mensch, intelligent und gebildet. Ich dachte, Herrgott, so ein anständiger Mensch, so intelligent und gebildet und mit so einem Manko. Wie leicht wäre es für einen dummen, ungebildeten Scharlatan, ihn an der Nase herumzuführen und ihn zu verhöhnen. Und nachdem ich mich von meinem guten Ungarn getrennt hatte, dachte ich, nein, sein Patriotismus, das ist ein Manko. Das ist keine Tugend mehr. Gut, dass Gott uns Rumänen vor so einem Manko bewahrt.
Vielen Dank. Ich glaube, nach dieser Geschichte drängt sich die Frage auf. Wir hatten das am Anfang gesagt, Caragiale ist der rumänische Klassiker. Sein Geburtsort wurde posthum nach ihm benannt. Der Geburtsort trägt heute den Namen Caragiale. Die Geldscheine sind mit seinem Konterfei bedruckt. Wie konnte das dazu kommen, wenn er solche Texte geschrieben hat, wo er in alle Richtungen austeilt und ganz besonders mit dieser Volte am Schluss auch noch dann natürlich gegen die Rumänen selbst. Also wie konnte er zu diesem, oder wie kann er heute dieses Idol, dieser Nationaldichter sein, wenn er derart kritisiert hat? Kannst du dir das erklären?
Dadurch, dass Mann und im Allgemeinen ja die Masse eher nur das sieht, was sie sehen will. Also wahrscheinlich liest nur niemand Caragiale so, sondern man hat ihn, also Kinder lesen ihn alle im Schulbuch und das auch schon seit sehr langer Zeit. Und im Kommunismus wurde er als ein Vertreter des Volkes sozusagen vorgestellt, jemand, der sich gegen die Oberen wendet. Und deswegen war so ein allgemeines, wir müssen ihn lieben und es ist einer von uns. Und tatsächlich hat er selber ja auch, war er zum Beispiel, hat er Bier gebraut und war Kneipenwirt und hat sich da auch gern unters Volk gemischt. Er hat so ein bisschen sich auch als einer von uns manchmal verkleidet und das hat nicht jeder mitbekommen, glaube ich. Mhm. Aber abgesehen davon, also natürlich gibt es auch kluge Rumänen, ja, und er ist einfach ja sehr witzig und das bringt immer Sympathie. Also er ist ja einfach toll, also na klar.
Sie haben aber natürlich auch gemerkt, dass es, oder wahrscheinlich haben Sie es gemerkt, dass es, wie du vorhin auch schon sagtest, kein Schenkelklopfer-Humor. Es ist ein feiner Humor, man muss genau hinhören. Man weiß auch, also die Haltung Caragiales ist sehr schwer festzumachen, wenn sie überhaupt festzumachen ist. Man muss ganz genau hinhören und vieles ist auch mehrdeutig lesbar. Das führte zu dem Urteil, Caragiale sei unübersetzbar. Also das gilt so landläufig, sagt man das. Vielleicht magst du dazu noch was sagen, du als Übersetzerin Caragiales, warum du offensichtlich anderer Meinung bist oder zumindest den Gegenversuch anzutreten gewagt hast.
Also ich gestehe, dass tatsächlich Teile seiner Texte oder bestimmte Ebenen seiner Texte nicht übersetzbar sind. Das geht aber fast jedem komplexeren Text so. Und das tut mir auch leid darum, dass ich Ihnen das als deutschsprachige Menschen nicht vermitteln konnte. Aber dafür gibt es so viel anderes, was übersetzbar ist. Und das ist großartig genug, um es zu verlegen sozusagen. Und also davon, man redet von dem Humor, okay, dann da muss man ein bisschen vielleicht ihn treffen. Aber es geht auch viel um Worte, die aus anderen Kulturzusammenhängen kommen und so weiter. Er ist ein großer Sprachspieler und das ist die Herausforderung für einen Übersetzer und auch für einen Leser im Ende.
Aber das ist ja auch letztlich ein Urteil, was, wie du auch schon sagtest, für fast jeden Text zutrifft. Also die Übersetzung überträgt ja immer einen Text aus einem Kultur- und Sprachraum in einen anderen, in dem natürlich nie alles eins zu eins abgebildet werden kann. Deswegen ist die Übersetzung immer auch eine Verlustgeschichte und aber gleichzeitig auch eine, manchmal, und wahrscheinlich ging es dir bei Caragiale auch so, manchmal eine überraschende Gewinngeschichte, wo man bestimmte Dinge plötzlich auch in der neuen Sprache vielleicht auf andere Weise funktionieren. Was er auch, also du sagtest es eben auch, er hat sehr stark nach oben ausgeteilt und wurde auch so gelesen, dass er die herrschende Masse kritisiert hat. Er hat ja aber auch nach unten vielleicht nicht, aber zur Seite ausgeteilt. Er liest kein gutes Haar, das ist so eine abgegriffene Floskel, aber er ließ auch die Spießbürger, die rumänischen Spießbürger, sehr wenig gelten und nahm sie scharf unter Beschuss. Du hast, glaube ich, noch eine zweite Lesestelle ausgesucht, wo es um die Rumänen und den Rumänen geht und wo auch der Humbug nochmal vorkommt. Vielleicht,
also das ist, um nochmal ganz kurz zu erklären, historisch so, dass sozusagen die Bourgeoisie ganz plötzlich erfunden wurde dadurch, dass es plötzlich ein Königreich wurde und plötzlich mussten Leute, die noch nie irgendwas von Bürgertum gehört haben, geschweige denn eine solche Erziehung genossen hatten, sich so geben. Und das wirkt natürlich eine Komik, die Caragiale sehr gereizt hat. Ja. Und er hat dann bestimmte Kategorien erfunden, zum Beispiel den Humburger. Der Rumäne. Der Humburger ist selbstverständlich ein Rumäne. Neben der Tatsache, dass er Rumäne ist, ist er zuvorderst Humburger. Aus einer armen, aber aufrichtigen Familie stammend ist er das Kind seiner eigenen Taten. Und obwohl er von Geburt aus Demokrat ist, ist er Mitglied einer Aristokratie der Intelligenz, des Ruhms, der Wissenschaft, Kunst, Kultur etc. Jedoch, falls er aus einer wahren Bojarenfamilie stand, dann aus einer, die immer das Interesse des Vaterlands höher zu halten wusste als die Interessen ihrer Klasse, indem sie auf ihre Privilegien verzichtete. Er, der waschechte Aristokrat, ist der wahre Demokrat. Der Humburger ist ein entschiedener Patriot, exklusiv Nationalist, Rumäne bis ins Knochenmark. Die ganze Welt soll das wissen. als Staatsmann oder, wenn das unglücklicherweise nicht möglich ist, als Oppositioneller, beglückwünscht der Humburger Rumänien im ersteren Falle und er beweint es im zweiten. In beiden Fällen liebt er es bis zum Wahnsinn. Aus diesem Grund hasst er voller Inbrunst alles, was nicht rumänisch ist, was nicht national ist. Er schätzt die Agrikultur, träumt aber von einer großen nationalen Industrie, die uns von dem Tribut befreit, den wir den Ausländern zahlen. Wovor er Angst hat, ist eine Eroberung Rumäniens durch die infamen Ausländer auf ökonomischem Sektor mit Hilfe der Stiefkinder seiner süßen Heimat. Er ist Parteimitglied, solange es um Meinungen über die Innenpolitik geht. Doch sobald die Rede darauf kommt, uns gegenüber den Ausländern zu behaupten, glaubt er, alle Rumänen müssten ihre kleinen Leidenschaften aufgeben, sich brüderlich die Hand reichen, um fest vereint der ökonomischen, politischen, sozialen und kulturellen Gefahr für die Nation entgegenzuschreiten. Der gemeinsame Feind ist der Ausländer. Nieder mit dem Ausländertum. Es lebe das Rumänentum. Jeder, der anders denkt, ist ein Verräter. Der Humburger findet sich in allen sozialen Schichten. Seine Spezies wimmelt auf allen Kommunikationswegen. Und nur in seltenen Ausnahmen nicht im Gratisfahrschein. Und nistet mit den stolzesten Palästen sowohl im bescheidensten Zimmer des Hotel Garni. Der Humburger hat oder hat nicht einen Beruf, er kann arm oder reich sein, dumm oder schlau, dumpf oder von Geist, jung, alt, des einen oder anderen Geschlechts oder beider. Er war, ist und wird immer ein wahrer Rumäne sein. Gott bewahre dich davor, sein Rumänien anzugreifen, sei es auch von noch so fern. Denn der rumänische Humburger ist hier bereit, dich zu zerschmettern. Der rumänische Humburger ist von der Grundschule bis zum Abitur Anarchist, vom Abitur bis zum ersten Universitätsexamen Sozialist, vom ersten Examen bis zum Abschluss Progressist, vom Abschluss bis zum Arbeitsplatz Liberaler, von der Arbeit bis zur Rente Konservativer. Aber nach der Rente teilt er die Prinzipien der universitären Jugend. Sei sicher, du findest ihn überall, wo eine mehr oder weniger politische Demonstration von mehr oder weniger rumänischen Studenten stattfindet.
Wahrscheinlich nicht zu Unrecht klingt im Humburger als Wort auch der so ein bisschen der Wutbürger und der Kleinbürger, schwingt da alles mit. Wie bei Caracalla schwingt nie nur ein Ton mit, ein zusätzlicher Ton, sondern immer mehrere Töne. Wir haben jetzt zwei Texte vorgestellt, die sich mit patriotischen oder nationalistischen Themen beschäftigen. Du hast die Auswahl, hast du schon gesagt, die Auswahl hast du getroffen. Vielleicht kannst du noch sagen, was für Themenfelder Caracalla noch so ins Blickfeld genommen hat.
Also er schreibt ganz entzückend übers Schreiben, übers künstlerische Schreiben, übers journalistische Schreiben. Er schreibt über sehr rührend auch über die ganz armen Leute, also über Bettler, über die Roma, die sich da irgendwie treffen und noch nicht mal mehr Musik machen können. Er schreibt über das Heimkommen, er schreibt über den Krieg, er schreibt über auch ganz seltsame Fiktionen, die schon fast ein bisschen dadaistisch sind, obwohl das gar nicht sein kann natürlich, also reine Sprachspielereien, aber immer greifen auch all diese Themen zusammen wieder in dem Text, in den Texten.
Da kann ich vielleicht fast sagen, dass das, also mir persönlich, das sind welche von meinen persönlichen Lieblingstexte, die, in denen man das Gefühl hat, die Sprache bordet über und die Sprache zerspringt. Also wo er, das ist wirklich, finde ich auch, also ich habe das auch dadaistisch fast schon empfunden. Mhm. Aber er ist nicht nur ein Vorläufer für den Dadaismus, wie wir es jetzt sagten, er ist ja auch für das Absurde und also wie würdest du seine Wirkung beschreiben? Weil er hat ja über diese direkten Wirkungen in die Gesellschaften mit den Kommentaren als Journalist, hat er ja schon auch eine literaturgeschichtlich weitere Wirkung, oder? Kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen. Also auch viele Autoren, die jetzt schreiben, sagen, du hast Caracalla übersetzt, hat neulich einer zu mir gesagt, da muss mich auch übersetzen, wir haben ganz viel gemeinsam. Und tatsächlich wird diese Art von Absurdität, die hat ganz lange eine Rolle gespielt, jetzt verabschiedet man sich ein bisschen langsam davon, weil man merkt, das ist vielleicht auf dem deutschen Buchmarkt nicht so beliebt, aber auf dem ausländischen, auf dem bösen. Aber also direkter Nachkomme ist sozusagen, das hat der Nachkomme selbst so gesehen, nämlich Eugène Ionesco mit seinem absurden Theater. Also wenn man beides nebeneinander liest, weiß man, der eine basiert auf dem anderen, ganz sicher.
Und Was auch absolut augenfällig ist, wenn man diese Texte liest, ist, dass, obwohl sie ja, also er hat diese Prosatexte, hat er in der Endphase in den letzten Jahren seines Lebens geschrieben, also von ungefähr 1890 bis eben dann 1912. Das heißt, die Texte sind über 100 Jahre alt, teilweise 120 Jahre alt. Das Frappierende ist, dass sie überhaupt nicht so wirken. Also man merkt natürlich schon, dass die Texte aus einer anderen Zeit stammen, aber die Themen oder die Dinge, die er kritisiert, die er anspricht, wirken überhaupt nicht veraltet. Wie erklärst du dir die Aktualität Caracciales? Und dass er vor allem, würde ich sagen, gerade in unsere Zeit jetzt, also in diese Jahrzehnte, in denen wir leben, so unglaublich gut passt? Oder könnte man wahrscheinlich vor 40 Jahren auch gesagt haben, gerade jetzt passt er so gut?
Er hat Tricks auf Lager, die ihn immer aktuell sein lassen, aber das ist bei großen Künstlern ja so. Also wahrscheinlich auch dadurch, das habe ich mir gestern so überlegt, dass er diesen Schreibgestus hatte, wirklich das zu benennen, was jetzt ist. Und wenn man das tut, dann ist man eigentlich wirklich immer aktuell. Ja,
Also die Beschreibung der Gegenwart ist immer eine Beschreibung.
Ja, genau.
Eine aktuelle Beschreibung. Ja. Aber also was ich so wirklich interessant finde, ist, in den journalistischen Texten zum Beispiel merkt man, also geht es ganz stark auch um Manipulation von Fakten, um manipulierte, um Falschinformationen, also Fake News heutzutage. In den Texten über den Nationalismus, also dieser Text Manco über Ungarn, das ist ja, den könnte man fast eins zu eins heute so schreiben. Man müsste nur bestimmte Worte austauschen. Und lustigerweise gibt es ja auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, eine Geschichte, wo er darüber schreibt, wie er als Journalist einen Text schreiben soll für die Zeitung und der Setzer sagt, wir brauchen noch einen Text. Und er fragt, für welche Abteilung denn? Und dann sagt er, für die Politik. Wir brauchen noch einen Text für die Politik. Dann schreibt Caracciale einen flammenden Text gegen die Regierung, gegen den Konservativismus, gegen die konservative Regierung. Dann sagt der Setzer, oh, wir sind aber doch überhaupt gar kein Oppositionsblatt. Wir müssten doch, das ist doch gar nicht unsere Linie. Und dann sagt er, ach, kein Problem. Dann schreibt er den Text mit nur ganz leichten Änderungen komplett um. Der Text bedeutet genau das Gegenteil und es scheint vollkommen problemlos einfach nur so die Gegenmeinung einzunehmen. Also wirklich, also ich würde sagen, erschreckend aktuell sind viele dieser Texte. Meine letzte Frage ist noch, du hast jetzt diese Texte übersetzt, diesen Prosaband, das sind über 60 Geschichten. Und du hast das vorhin schon gesagt, dass dein Erstkontakt mit etwas angestaubten Theaterstücken waren. Würdest du sagen, damit können wir Caracciale jetzt vollständig entdecken? Oder würdest du sagen, das ist jetzt der Einstieg für Caracciale? Wir müssen weiterlesen, du musst weiter übersetzen und wir müssen den ganzen Caracciale noch lesen können.
Ja, das sollten wir auf jeden Fall tun. Also die Theaterstücke, die sind ganz großes Theater. Und natürlich gibt es ganz viel Prosa, auch ganz anderer Art als hier in diesem Band, die unbedingt natürlich gelesen und entdeckt werden muss. Das ist wirklich ein kleines Einstiegsloch sozusagen, ja, in die große Welt des Caracciale.
So klein ist es gar nicht. Es sind über 400 Seiten. Und zumindest ist der Einstieg damit geschafft. Ich glaube, damit können wir Caracciale Ihnen überlassen. Hinten gibt es die Bücher zu kaufen. Eva signiert bestimmt auch gerne, wenn Caracciale kann ja nicht mehr. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, Eva, dass du uns vorgelesen hast und vorgestellt hast und Ihnen noch einen schönen letzten Messetag.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.